Ihr Lieben, wir kommen heute zu Sonntag 19 des Heidelberger Katechismus. Das ist in unserem Gemeindebuch Seite 24. Warum wird hinzugefügt, er sitzt zur Rechten Gottes? Also wir erinnern uns, wir gehen in diesen Sonntagen das apostolische Glaubensbekenntnis durch. Und da hatten wir letztes Mal gehört, aufgefahren in den Himmel und dann, er sitzt zur Rechten Gottes. Und die Frage ist, was heißt das? Antwort: Christus ist dazu in den Himmel erhöht worden, dass er sich dort als das Haupt seiner Kirche erweise, durch das der Vater alles regiert. Was nützt uns diese Herrlichkeit unseres Hauptes Christus? Erstens, Christus teilt uns, seinen Gliedern, durch seinen Heiligen Geist die himmlischen Gaben aus. Und zweitens, er schützt und erhält uns mit seiner Macht gegen alle Feinde. Was tröstet dich, die Wiederkunft Christi zu richten, die Lebenden und die Toten? Antwort: In aller Trübsal und Verfolgung darf ich mit erhobenem Haupt den Richter aus dem Himmel erwarten, der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt und alle Verurteilung von mir genommen hat. Er wird alle seine Feinde, die darum auch meine Feinde sind, in die ewige Verdammnis werfen, mich aber mit allen Auserwählten zu sich in die himmlische Freude und Herrlichkeit nehmen. Ich hatte es eben gerade schon angedeutet, das letzte Mal, als wir über das apostolische Glaubensbekenntnis sprachen, da war Sonntag 18 dran, da war die Himmelfahrt Christi dran und Jochen hatte das etwas angedeutet. Dieser Sonntag ist befrachtet gewesen mit theologischen Fragen. Nicht, wie ist das? Christus ist im Himmel, aber er ist doch auch bei uns. Wie ist das mit seiner göttlichen Natur, mit seiner menschlichen Natur? Vor 450 Jahren ungefähr haben darüber Theologen gestritten, ich sage aber auch gerungen. Wie ist das zu verstehen? Uns bewegt diese Frage heute nicht mehr so sehr. Wir glauben, Christus ist unsichtbar im Himmel. Er ist unsichtbar hier durch seinen Heiligen Geist. Und damit ist eigentlich für uns die Frage geklärt. Aber wie gesagt, das war vor 450 Jahren anders. Man hat da wirklich intensiv drüber nachgedacht. Menschliche Natur, göttliche Natur. Manchmal verstehen wir die Fragestellungen von anderen Zeiten gar nicht mehr so gut. Aber das muss nicht unbedingt an den Fragestellungen der anderen liegen. Das kann auch daran liegen, dass wir überhaupt keinen Zugang mehr dazu haben. Heute, an diesem Sonntag, ist das anders. Christus, er sitzt zur Rechten Gottes. Bleiben wir erstmal beim Ersten, was in diesem Sonntag besprochen wird. Christus sitzt zur Rechten Gottes, er herrscht, er regiert. Ich weiß nicht, ob jedem von euch oder ob irgendjemandem von euch, so muss ich es vielleicht besser sagen, der Name Hans Asmussen ein Begriff ist. Er war vor 70 Jahren ein entscheidender Vertreter der damaligen bekennenden Kirche. Er kam aus dem Norden von Deutschland, war Pastor Schleswig-Holstein. Er verlor dann recht bald nach der Übernahme der Nationalsozialisten seine Stelle. Die deutschen Christen wollten ihn nicht. Damals war nicht so sehr jetzt der Wert Gesundheit oder Klima, sondern da ging es um Deutschtum. Und das war ein Wert, den man neben Christus stellte. Ariatum. Hans Asmussen, wie gesagt, er verlor seine Stelle. Er war dann federführend innerhalb der bekennenden Kirche. Es gab dann im Jahr 1934, also ein Jahr nach der Machtübernahme, die sogenannten Barmer Thesen, die wurden vor allen Dingen von dem reformierten Theologen Karl Barth formuliert, aber auch von Hans Asmussen. Barmer Thesen deswegen, weil die in Barmen, einem Stadtteil vom heutigen Wuppertal, verfasst worden sind. Und in diesen Barmer Thesen sagt er, nur Christus ist der Herr und kein anderer Herr. Deutschtum ist kein Wert, an dem wir uns in der Gemeinde, in der Kirche zu halten haben und zu orientieren haben. Das war natürlich damals gegen die deutschen Christen gerichtet. Hans Asmussen kam dann im weiteren Lauf des Nationalsozialismus auch in ein Konzentrationslager. Er kam dort nicht um, sondern er wurde nachher befreit, war dann auch ein führender Pastor, der in der Kirche in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, aber er hat dann eigentlich ziemlich an der Landeskirche, an der evangelischen Landeskirche resigniert. Ich habe mir einmal einen Großteil seiner Schriften antiquarisch besorgt, die gibt es heute für ein Appel und ein Ei, die interessieren heute leider keinen mehr. Warum erzähle ich das? An einer Stelle schreibt er im Rückblick auf die Zeit des Nationalsozialismus Folgendes. Er schreibt, es ist die entscheidende Frage in der Kirche, wir würden heute sagen Gemeinde, das zu klären. Was heißt es, dass Christus Herr ist? Was heißt es, dass Christus Herr ist? Was heißt das wirklich? Klar, wir bekennen das jeden Sonntag im Gottesdienst, heute gerade auch im Heidelberger Katechismus. Er sitzt zur Rechten Gottes. Was heißt das? Was heißt das für mein Leben? Ihr Lieben, letzten Sonntag hätte man sagen können, naja, das ist eine ziemlich abstrakte Frage mit Himmelfahrt und Naturen. Die Frage heute ist nicht abstrakt. Die ist sehr konkret. Was heißt das eigentlich? Was heißt das für mein Leben? Christus ist Herr. Christus ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Im Frühmittelalter, also schon sehr lange her, 1500 Jahre, wenn nicht noch länger, da gab es in den Kirchen manchmal vorne den Spruch, es wurde damals auf Lateinisch gesagt, aber es wurde dann auch im Abendmahl, im Gottesdienst, immer wieder bekannt. Ich sage es mal auf Latein, ich übersetze es dann gleich. Christus regnat, Christus vincit, Christus imperat. Das heißt nichts anderes als Christus herrscht. Christus siegt und Christus führt das Regiment. Können wir das noch bekennen überhaupt? Nochmal die Frage, was heißt das? Bevor wir uns die Antworten anschauen, lasst uns erst einmal die Frage verinnerlichen, was heißt das? Christus zur Rechten Gottes des Vaters. Was heißt das für mein Leben, für meine Lebensführung? Morgen, Montag. Was heißt das hier für unsere Gemeinde? Was heißt das konkret? Schauen wir uns mal an, was hier im Heidelberger Katechismus für Antworten gegeben werden. Also warum wird hinzugefügt, er sitzt zur Rechten Gottes und dann die Antwort in Frage 50. Christus ist dazu in den Himmel erhöht worden, dass er sich dort als das Haupt seiner Kirche erweist. Es wird also zunächst einmal hingewiesen, wer ist der Herr, wer ist der Kyrios in seiner Kirche, in seiner Gemeinde. Wer hat da das Sagen? Aber das ist nicht alles, was gesagt ist. Das heißt dann nämlich weiter, schaut genau hin. Durch das der Vater alles regiert. Alles regiert? Glauben wir das? Blick aufs letzte Jahr? Glauben wir das im Blick auf das vor uns liegendes Jahr? Christus regiert alles, Gott der Vater regiert alles, auch in seiner Gemeinde. Dass Christus das Haupt ist. Ich glaube nicht, dass wir heute nach Hause gehen können und denken können, naja, das ist eine Theologenfrage, sollen die sich darüber Gedanken machen. Nee, es betrifft unser Leben sehr konkret und es betrifft das Leben unserer Gemeinde sehr konkret. Was heißt das? Denken wir an Hans Asmussen. Es war und es ist die entscheidende Frage. Was heißt das eigentlich, dass Christus Herr ist? Er hat das aus den 50er Jahren gesagt, im Rückblick dann auf eine Kirche, die sich in Diplomatie, Kirchendiplomatie und so weiter erging. Es wird uns erst einmal hingewiesen darauf, wir wollen darüber nicht zu schnell hinweggehen auf die aktuellen Fragen, es wird hier zunächst hingewiesen darauf, dass jeder von uns Gaben empfangen hat. In dieser Zeit, in dieser Welt ist jeder gefragt. Jeder hat Gaben von dem Herrn empfangen und jeder ist dazu verpflichtet, mit diesen Gaben zu dienen. Christus ist das Haupt seiner Kirche. Lasst uns dazu mal aufschlagen, den Epheserbrief, Epheser Kapitel 4. Wenn ihr noch eine Bibel da habt, wäre schön, schlagt es bitte mit auf. Epheser Kapitel 4. Ich lese mal ab Vers 7, wir springen hinein. Dieser ganze Brief, ich habe ihn früher immer unter dem Aspekt gelesen, was er über die Gemeinde sagt. Das ist ein Gemeindebrief. Es steht auch vieles über die Gemeinde drin, auch hier in Epheser 4. Aber eigentlich ist es viel umfassender. Christus ist der, der regiert. Epheser 1, Vers 20. Er ist der, der über alle Mächte, Gewalten erhöht ist. Und in diesem Zusammenhang schreibt dann der Apostel Paulus in Epheser 4, Vers 7, jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Jedem Einzelnen. Haben wir es gehört? Da ist keiner ausgenommen von uns. Da wird jeder gebraucht. Darum ist es auch nicht gut, die Gemeindeversammlungen zu versäumen. Das ist nicht gut. Dann zitiert Paulus in Epheser 4, Vers 8 ein Wort. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das ist ein Zitat aus Psalm 68. In diesem Psalm geht es darum, wie David die Bundeslade zum Tempelberg bringt. Den Tempel gab es damals noch nicht. Aber es war dort so eine Art, ich sag mal, Stiftshütte aufgebaut worden, ein großes Zelt. Dort wurde Gott, der Herr, angebetet. David brachte da in einer Prozession die Bundeslade hin. Und als er dann dort war, brachte er Opfer da und gab den Menschen Gaben. Davon wird berichtet in Psalm 68 Und Paulus sagt, schaut, das ist ein Bild davon, was von oben, der Tempelberg war ja ganz oben in Jerusalem, also auf einer Anhöhe, was von dort oben an Gaben für seine Gemeinde kommt. Dann führt er das aus, wollen wir jetzt nicht lesen, mit hinaufgestiegen und hinabgestiegen. Und dann Vers 11, springt mal in Vers 11 hinein, Epheser 4, Vers 11. Dort heißt es, er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Es geht hier um die Wortdienste. Das sind nicht alle Dienste, die wir in der Gemeinde haben, aber es sind für den Bau der Gemeinde die zentralen Dienste. Denn das Wort Gottes, die Verkündigung des Wortes Gottes, steht im Zentrum. Und zwar wozu? Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Einheit haben wir heute in der Wortverkündigung sehr viel und sehr Wichtiges dazu gehört. Zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Glauben wir das, ihr Lieben? Das ist die Frage. Glaube ich es wirklich oder nicht? Es geht weiter. Ich lese mal weiter Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige sind. Was sind Unmündige? Unmündige sind Leute, die nicht reden können, die nicht den Mund aufkriegen, die nicht am Arbeitsplatz mal sagen können, ja, ich glaube an Christus. Und das heißt es inhaltlich. Die haben noch keinen Mund. Und dafür sind wir hier, um uns zurüsten zu lassen, damit wir es auch weitertragen in der Öffentlichkeit. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre. Da kommt mal diese Information durch die Medien, dann die und so weiter. Und was soll man da noch glauben? Ich habe kürzlich eine Veröffentlichung einiger evangelikaler Pastoren gelesen, die sagten, die Situation ist unübersichtlich. Also wenn das die ganze Botschaft ist, mag sein, dass manches unübersichtlich ist, aber damit geben wir natürlich keine Linie an, keine Richtung an in der Gemeinde. Hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Sag nicht ich, sag die Bibel. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wollen wir jetzt nicht weiterlesen, sondern wir springen gleich noch in Vers 17. Aber Leute, dafür sind wir hier. Dann Vers 17, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes, in Leerheit ihres Sinnes. Nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob es das Wort noch irgendwo gibt. Vielleicht habe ich es erfunden. Aber es scheint mir sehr treffend auf viele Christen heute zu passen. Ich kam mir mal so bei der Gedanke, vom Lebensabschnittsevangelikalen zu sprechen. Der ist eine Weile in der Gemeinde und dann kommt ihm was anderes in den Sinn und dann ist er weg. Man merkt, man weiß gar nicht genau, warum, wieso, weshalb. Es ist einfach verdampft. Ja. Propheten Hosea wird es einmal gesagt, eure Frömmigkeit ist verdampft wie ein Rauch. Einfach weg. Leerheit ihres Sinnes. Da ist kein Halt, da ist keine Linie im Leben. Ihr Lieben, das darf ein Christ nicht sein. Und darum sind wir hier, um genau dies zu lernen. Christus ist Herr, das ist unser Thema. Was heißt denn das jetzt im Blick auf diese Welt, auf diesen Staat? Im Blick auf die Gemeinde heißt es, dass wir hier zugerüstet werden zu unserem Dienst. Dass wir einander zurüsten und die anderen auch. Aber was heißt das jetzt? Blick auf den Staat. Ihr Lieben, zunächst einmal gehört der Staat noch zu der unerlösten, zu dem unerlösten Teil der Wirklichkeit. Er gehört zur Welt und die Welt liegt im Bösen. Aber in diesem unerlösten Bereich hat Gott eine Instanz geschaffen, in der er dafür sorgt, dass nicht auch in dieser Welt nicht alles drunter und drüber geht. Da gibt es Regeln, da wird festgelegt, ob man Rechtsverkehr hat oder Linksverkehr. Ja, da wird festgelegt in politischen Fragen, wie die Umgehungsstraße gebaut werden soll oder was auch immer. Das muss festgelegt werden und das ist nicht die Institution, die die Gemeinde hat, sondern das ist eine Autorität, die Gott in dieser unerlösten Welt dem Staat gegeben hat. Und auch darüber regiert Christus. Das ist gut. Aber in dieser Welt ist noch viel Finsternis. Ist noch viel Gottlosigkeit. Und was heißt das? Ihr Lieben, wenn ihr mal aufmerksam die Briefe des Neuen Testamentes lest, wird uns immer zwei Dinge deutlich sein. Ja, Christus ist Herr. Er regiert. Aber offenbar wird sein Regiment erst dann, wenn er wiederkommt. Jetzt ist das noch unsichtbar. Wir sehen es noch nicht. Ja, wir sehen noch andere Mächte, die da draußen das Sagen haben. Wir sind noch in einer Übergangszeit. Schlag mal bitte auf den 2. Korintherbrief, 2. Korinther Kapitel 4. Die Beziehung zur Gemeinde in Korinth war ja nicht, ich sage mal jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Da gab es sehr viele Konfrontationen. Und Paulus berichtet hier über seinen Dienst als Wortverkündiger in dieser Welt, als Apostel. Und er ist sehr deutlich. Er sagt, Leute, es geht von einer Niederlage zur nächsten, von einem Zerbruch zum nächsten. Da ist nichts, was in irgendeiner Weise hält in dieser Welt. Ja, wie halten wir das aus? Aber lesen wir mal selbst. Ich lese mal ab Vers 7, 2. Korinther Kapitel 4 ab Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz und er meint hier das Evangelium. Und da will er nicht von weg. Das ist sein Schatz. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen und damit meint er seinen Leib. Und zwar warum? Wozu? Damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Damit das deutlich wird. Leute, hier stehen keine Superhelden vor euch, die euch sagen, wo es lang geht. Sondern da stehen zerbrochene, tönerne Gefäße. Ja? Irdene Gefäße, tönerne Gefäße. Vor euch, aber die haben eins euch zu sagen und das ist wichtig und das ist das Evangelium. So und jetzt, was heißt das konkret für Paulus? Vers 8. Lasst das mal auf euch reinwirken. Ja? Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Als wenn das nicht schon reicht, wir werden niedergeworfen. Aber wir kommen nicht um. Noch deutlicher, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben. Das ist eine Lebensperspektive, oder? Hier aufs Irdische. Permanent von einem Faustschlag zum nächsten. Beständig dem Tod preisgegeben, Vers 11, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Leib. Damit daran offenbar wird die Kraft, das, was ich zu verkündigen habe, das kommt nicht aus mir. Das ist was anderes, das ist das Evangelium, das habe ich von Christus empfangen in dieser Welt. Und in dieser Welt führt das zu Konflikten, führt das zu Zerreißproben. Nicht? Ich trage permanent, sagt Paulus, das Sterben Jesu am Leib herum. Aber lesen wir weiter. Vers 11. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, also nicht geschwiegen, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Da wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Ihr Lieben, Paulus hat eine andere Perspektive, sonst würde er das nicht aushalten. Und diese Perspektive ist die Ewigkeit. Vers 15, denn es geschieht alles um euretwillen, damit wir die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lassen zur Ehre Gottes. So, und jetzt, was steht unterm Strich, Vers 16? Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, naja, darüber hatte Paulus gerade gesprochen, was das heißt, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Eben das ist die Perspektive, die wir brauchen, immer mehr wahrscheinlich in dieser Zeit. Die Spannungen, in denen wir stehen, die Spannungen, die so lange sind, bis Christus wiederkommt und dann richtet er sein Reich sichtbar auf, jetzt noch nicht. Ja, jetzt ist noch Tod, Sterben dran. Aber einmal wird es anders sein. Da wird offenbar, dass Christus alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Für uns heißt das heute, dass wir in diesem Leben lernen zu überwinden. Im Glauben zu überwinden. Die Niederlagen, das niedergedrückt werden, das niedergeschlagen werden. Und der Heidelberger Katechismus, schauen wir wieder an, sagt, das ist euer Trost. Was heißt es? Er sitzt zur Rechten Gottes. Ich lese mal Vers 51 zunächst, Frage 51 und dann die Antwort. Was nützt das? Erst die Frage nach dem Nutzen. Christus teilt uns, seinen Gliedern, durch seinen Heiligen Geist die himmlischen Gaben aus. Hatten wir gehabt, Epheser 4. Und zweitens, er schützt und erhält uns mit seiner Macht gegen alle Feinde. Damit will der Heidelberger Katechismus nicht sagen, dass ich jetzt auf sonnigen Höhen heranschreite und alle Feinde werden links und rechts neben mir beseitigt. Nein, aber er will damit zum Ausdruck bringen, in dieser Welt überwinde ich im Glauben. Und ich kann es. Die erste Frage war, was nützt? Hilft mir nicht. Das ist eine intellektuelle Frage. Das, was mich wirklich trägt, ist Frage 52. Was tröstet das? Was gibt mir das in dieser Welt, in diesem Leben für einen Halt? Ganz praktisch, morgen, wenn ich wieder Nachrichten höre und Mitteilungen, die man sich vor einem Jahr noch nicht hätte vorstellen können. Was tröstet dich, die Wiederkunft Christi zu richten, die Lebenden und die Toten, und dass Christus jetzt regiert? Und da sagt der Heidelberger Katechismus, in aller Trübsal, oh ja, da geht er nicht von weg, da hebt er nicht schwarmgeistig ab, in all deiner Trübsal und weiter und Verfolgung, in all dem, was dich tagtäglich kaputt zu machen droht, darf ich, und jetzt bitte hören wir gut zu, mit erhobenem Haupt den Richter aus dem Himmel erwarten. Er wird richten. Er wird das letzte Wort haben. Nicht die Mächtigen dieser Welt. Christen haben eine andere Perspektive. Sie starren nicht mit einem leeren Blick in das Nichts hinein, sondern sie erwarten mit erhobenem Haupt Christus. Sie blicken, wie es Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 4, auf den Unsichtbaren. Weg von diesem Sichtbaren. Wir erwarten den Richter aus dem Himmel, lesen wir noch weiter, der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt und alle Verurteilung von mir genommen hat. Ich darf dem Richter mit Freiheit, mit Freimütigkeit entgegengehen. Denn er rechtfertigt mich. Mehr noch. Jetzt sind wir wieder bei den Feinden. Er wird alle seine Feinde, die darum auch meine Feinde sind, nicht umgekehrt, es sind seine Feinde, die sich gegen seine Herrschaft auflehnen und hier in dieser Welt rebellieren. Es sind seine Feinde und deswegen sind es auch meine, nicht umgekehrt, in die ewige Verdammnis werfen, mich aber mit allen Auserwählten zu sich in die himmlische Freude und Herrlichkeit nehmen. Wir haben heute einen Abschnitt aus dem Philipperbrief gehört. Lest mal den ganzen Philipperbrief. Es ist eine einzige Botschaft. Und die Botschaft ist Freude. Freut euch. Das befiehlt Paulus. Vorher hatte Paulus gesagt, saß er im Gefängnis. Was passierte jetzt? Ich im Gefängnis, Herr, ich habe doch den höchsten Herrn über allem, das ist mein Herr und jetzt sitze ich hier im Gefängnis. Das war nicht alles. Es gab Leute in der Gemeinde, die rieben sich die Hände und sagten, endlich ist er weg, jetzt komme ich ran. Philipper 1, Vers 15, jetzt bin ich endlich dran. Wisst ihr, was Paulus sagt? Er sagt, naja, Hauptsache, es wird das Evangelium verkündigt. Und ich will mich darüber freuen. Ganz schön hammerhart, oder? Anderen zu befehlen, hier freudig, versinke nicht in deiner Schwermut, das ist das eine. Aber selbst im Gefängnis zu sitzen und zu wissen, da reiben sich einige schadenfroh die Hände und sagen, super, 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 dass der endlich gefangen ist. Jetzt kann ich mal mich präsentieren in der Gemeinde. Paulus sagt, naja, Hauptsache wird das Evangelium verkündigt. ich will mich freuen. Diese Perspektive haben wir nicht, wenn wir auf das Irdische blicken. Diese Perspektive haben wir nicht, wenn wir auf das Sichtbare blicken. Diese Perspektive haben wir, wenn wir auf das Unsichtbare blicken. Darum endet dieser wunderbare Sonntag, dass er uns hinweist auf die himmlische Freude und die Herrlichkeit. Christus ist Herr, er regiert. Und deswegen brauche ich nicht zu resignieren, deswegen darf ich überwinden. Noch ist nicht alles eitel Sonnenschein hier, nein, im Gegenteil. Die Bibel ist hier sehr realistisch. Tod, Leiden, Schmerz, aber ich blicke auf den Unsichtbaren. Soweit für heute von meiner Seite. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen sprechen über Psalm 110, aber es ist ein bisschen vielleicht doch zu lang.